Wenn man in Halle am Botanischen Garten entlangläuft und in die Straße am Kirchtor einbiegt, dann sieht man auf der rechten Seite mehrere rote Backsteingebäude. Sie sind von einer roten Mauer umgeben, die mehrere Meter hoch ist. Der Komplex steht mitten in einem Wohngebiet in der hallischen Innenstadt. Um das Gebäude herum stehen mehrgeschossige Wohnhäuser und Villen. Nachts ist es in den Straßen ganz ruhig. Man sieht mal ein Pärchen, das bei einem Abendspaziergang gemütlich an dem Backsteingebäude vorbeischlendert.
Es ist unschwer als Gefängnis zu erkennen, wenn man daran vorbeiläuft und die Mauern und die Zäune sieht.
Mit mir macht das jetzt gar nichts. Also ich registriere schon, dass es eine Haftanstalt ist.
Ich kenne ja keinen, tut mir leid.
Ich habe da jetzt, glaube ich, keine besonders emotionale Verbindung zu.
An vorbei, wir gehen zu Peisnitz, ja, also wir merken das nicht.
Was ist mit den Leuten, die man ab und zu davor sieht, die irgendwelche Sporttaschen dabei haben und so?
Ich habe auch noch nie irgendwie jemanden gesehen, der da irgendwie aus dem Fenster schaut oder sonst was macht.
Also ich schaue eher Richtung Botanischen Garten. Wir sind gerade spazieren. Also ich habe da keine negativen Gefühle, auch keine positiven. Völlig neutral.
Ich sehe das Gebäude, aber ansonsten ignoriere ich es eigentlich.
Manchmal hört man ja auch Stimmen.
Ich habe noch nie eine Berührung gehabt zu dem Gefängnis, noch nie was gehört, kein Lärm und auch keine Diskussionen von anderen Leuten, die das stört. Ich kann nichts Negatives sagen.
Spielt in meinem Alltag keine Rolle.
Und durch die Tatsache, dass ich halt niemanden der Insassen kenne, habe ich auch gar keine persönliche Beziehung dahin.
Ich weiß ja nicht wirklich, wer das ist.
Also ich bekomme davon nichts mit.
Das ist völlig unauffällig.
Der Backsteinkomplex wirkt nach außen wie ein historisches Gebäude. Bei genauerem Hinsehen fällt jedoch der Stacheldraht auf, der auf den Backsteinmauern angebracht ist und das Gebäude umgibt. Ein relativ unscheinbares Schild am Einfahrtstor weist darauf hin, dass es sich hier um ein Gefängnis handelt. In dem unscheinbaren Backsteingebäude befindet sich die Justizvollzugsanstalt Roter Ochse. Tatsächlich hat der Rote Ochse eine lange Geschichte, die bis 1842 zurückreicht. In der Zeit des Nationalsozialismus war das Gefängnis ein Zuchthaus für politische Gefangene. In dieser Zeit fanden dort zahlreiche Hinrichtungen statt. In der DDR wurde der Rote Ochse ebenfalls als Gefängnis genutzt. Heute gibt es dort 284 Einzelzellen für Gefangene in Untersuchungshaft und Gefangene in Strafhaft. Die Anwohner und Anwohnerinnen bekommen davon wenig bis gar nichts mit. Für sie scheint das Gefängnis geradezu unsichtbar zu sein. Das ist auch der Eindruck von Professor Dr. Ulrich Bröckling, Soziologe an der Universität Freiburg, der sich die Aussagen der Anwohnerinnen angehört hat.
Was mir am meisten aufgefallen ist, dass fast alle gesagt haben, dass sie mehr oder weniger achtlos daran vorbeigehen, dass es also nicht unbedingt einen Anlass zu intensivem Nachdenken über die Insassen gibt, dass das ja Teil des Alltags ist. Und das hat, denke ich, sicher damit zu tun, dass man schlichtweg nicht sieht, wenn man vorbeigeht, was hinter den Mauern passiert. Und was man nicht sieht, kann man in dem Fall dann auch ein gutes Stück weit aus seinem Bewusstsein heraushalten.
Was für die einen unsichtbar ist, ist für die anderen, die Insassen des Roten Ochsen in Halle, reale Isolation. Genau über diese Isolation berichten die Gefangenen des Roten Ochsen in einer Petition. Die ist im März dieses Jahres erschienen.
Der in dieser Anstalt permanent praktizierte Verschluss der Untersuchungshaftgefangenen von bis zu 22,5 Stunden am Tag kommt unserer Meinung nach einer dauerhaften Einzelhaft bzw. einem Arrest gleich und grenzt teilweise sogar an die Unterbringung in einer Isolationshaft.
Auf den Stationen 1, 3 und 4 existieren keine regulären täglichen Aufschlusszeiten, sondern nur eine Aufschlussmöglichkeit von ca. 2 Stunden. Diese entfallen 14-tägig und an Einkaufstagen gänzlich.
Es existiert eine Privilegierung der wenigen arbeitenden Untersuchungsgefangenen hinsichtlich der Dusch- und Aufschlusszeiten.
Einmal wöchentlich besteht für 90 Minuten die Möglichkeit, den Freizeitraum und den Sportraum zu benutzen. Allerdings nur, wenn das dafür zuständige Personal nicht krank ist. Das bedeutet, die Untersuchungshaftgefangenen haben somit nur zweimal die Woche die Möglichkeit, ihre Freizeit sinnvoll zu nutzen.
Jeder Gefangene darf die Küche nur zweimal pro Woche für eine Stunde nutzen. Die Nutzung der Küche an Sport- und Einkaufstagen ist gänzlich untersagt.
Für ausländische Gefangene mit wenigen oder gar nicht vorhandenen Deutschkenntnissen gibt es keine adäquate sprachliche Unterstützung in Person eines Dolmetschers.
Das schreiben die Gefangenen des Roten Ochsen in einer Petition. Darin kritisieren sie die Zustände in der Gefangenschaft. Man erhält den Eindruck, dass es hinter den Mauern und Zäunen weder räumlich noch zeitlich möglich ist, sich auszutauschen. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass versucht wird, die Inhaftierten systematisch voneinander zu isolieren. Auch die Kommunikation zur Gefängnisleitung wird erschwert.
Es existieren keine regelmäßigen Sprechzeiten mit der Anstaltsleitung oder dem Vollzugsleiter.
Es existiert keine gültige, gesetzeskonforme, von der Aufsichtsbehörde genehmigte und von der Anstaltsleitung unterzeichnete Hausordnung.
Die Gefangenen der JVA scheinen nicht einmal erfahren zu können, nach welchen Regeln im Roten Ochsen gelebt wird. Sie wissen nicht, ob sie am nächsten Tag den Sportraum benutzen können, wann sie Freigang haben oder ob sie mit ihren Angehörigen sprechen können. Die Gefängnisleitung hingegen weiß das alles und entzieht den Gefangenen so die Kontrolle über ihren Tagesablauf. Die Gefangenen scheinen der Willkür der Wärter ausgesetzt zu sein. Diese reglementieren zudem den Kontakt der Gefangenen nach außen.
Telefonate mit Familien und Freunden sind auf 2 Gespräche à 10 Minuten pro Woche beschränkt und dürfen nur nach vorheriger Antragsstellung mindestens 2 Tage im Voraus stattfinden.
Der Schriftverkehr wird seitens der Anstalt pauschal überwacht.
Aus der Petition der Gefangenen des Roten Ochsen spricht eine enorme Isolierung. Nach außen wie untereinander. Hinter den Mauern und Zäunen des Roten Ochsen spielen sich laut der Petition der Gefangenen erschreckende Szenen der Unterdrückung ab. Ziel der Petition ist es, eine öffentliche Debatte über die Zustände im Roten Ochsen anzuregen. Die Öffentlichkeit bekommt davon jedoch kaum etwas mit. Was hinter den Gefängnismauern passiert, bleibt oft dort. So ist auch die Petition kaum öffentlich wahrgenommen worden. Das war früher in Halle ganz anders. Ein Blick ins Mittelalter zeigt, dass Personen, die sich abweichend verhalten haben, nicht von der Öffentlichkeit ferngehalten wurden. Sie wurden öffentlich bestraft, vor den Augen der Stadtbevölkerung. Die Bestrafung war körperlich, heute ist sie freiheitsentziehend. Ein Ort dieser Strafe war zum Beispiel der Galgenberg in Halle. Er trägt bis heute diesen bezeichnenden Namen. Auf dem Galgenberg wurden Personen öffentlich gehängt. Die Hinrichtung war ein gesellschaftliches Ereignis, zu dem Hallenser und Hallenserinnen zusammenkamen. Auch auf dem Marktplatz von Halle wurden unter Augen der Bevölkerung Personen enthauptet, verbrannt und gepfählt. Wenn nicht zu Tode gestraft wurde, wurden die Körper zur Strafe verstümmelt, geprügelt und gebrandmarkt. Und das hat man den Körpern auch angesehen. Die Strafe war sichtbar. Sie wurde öffentlich zur Schau gestellt. Heute zeigt sich ein ganz anderes Bild. Die Strafe soll unsichtbar sein. Woher dieser Wandel weg von körperlichen hin zu überwachenden Strafmethoden kommt, und warum Strafe damals viel öffentlicher war als heute? Damit hat sich der französische Sozialphilosoph Michel Foucault beschäftigt. Nach seiner Theorie ist eben diese überwachende Methode des Strafens bezeichnend für die Moderne. Diese Fragen beschäftigen auch Professor Dr. Bröckling, der sich intensiv mit Foucault auseinandergesetzt hat.
Für die Zeit des Barock, für die Zeit vor dem 18. Jahrhundert beschreibt er eine Strafpraxis, die sehr stark auf die Körper derjenigen, die Verbrechen begangen haben, abzielte. Also diese Körper, die werden gefoltert, die werden hingerichtet und diese Hinrichtungen sind auch aufwendige Inszenierungen, zu denen das Publikum, das Volk herbeigerufen wird, anwesend ist. Das sind gewissermaßen öffentliche Feste, diese Hinrichtungen. In diesen Hinrichtungen geht es darum, dass die verletzte Souveränität des Königs, die verletzte Macht des Fürsten in einer symbolischen Weise wiederhergestellt werden soll. Der Fürst, der Souverän, zeigt seine Macht darin, dass er die Macht über Leben und Tod ausübt.
Das ist heute nicht mehr so. Es bestehen andere Herrschaftsverhältnisse als im Barock. Die feudalistische Ordnung wurde vom Kapitalismus abgelöst. Es gibt keinen Souverän mehr, den sich die Menschen unterordnen. Vielmehr unterliegt jede Person heute den Sachzwängen des Kapitalverhältnisses. Es gibt eben keinen personifizierten Unterdrücker, sondern vielmehr eine unterdrückende Logik, nämlich die der Mehrwertproduktion. Deshalb verfolgt die Strafe heute einen völlig anderen Sinn und Zweck als damals.
In kapitalistischen Ordnungen es immer auch darum geht, Menschen produktiv zu machen, die menschliche Arbeitskraft nutzbar zu machen und dass auch das die Art und Weise des Strafens bestimmt. Auf der anderen Seite gehört zu kapitalistischen Ordnungen auch so etwas, dass Arbeitsverweigerung, Faulheit unter Umständen kriminalisiert werden. Und dass es nicht nur um die Arbeitsfähigkeit geht, sondern dass auch quasi eine Arbeitspflicht geht, die nicht nur moralisch propagiert wird, sondern unter Umständen eben auch in Rechtsform gegossen wird.
Nutzbarmachung ist also der Zweck von Strafe in der Moderne. Nutzbarmachung nämlich der Person, deren Verhalten für die bestehende Ordnung unnütz ist. Personen, deren Arbeitskraft nicht genutzt wird.
Es ging eben auch darum, die Inhaftierten arbeiten zu lassen. Gefängnisse waren von ihrer Geschichte her in weiten Teilen auch immer Arbeitshäuser und sind es bis heute. Also es ging darum, die Menschen zu einer gehorsamen, den Vorgesetzten folgenden Arbeitsfähigkeit zu erziehen. Also diese Idee einer Umerziehung durch Strafe war dort ganz wesentlich. Er soll gehorsam sein, er soll das tun, was man von ihm fordert. Er soll produktiv gemacht werden.
Zu diesem Zweck veränderte sich notwendigerweise auch das Objekt der Machtausübung. Das Objekt der Machtausübung im Gefängnis ist mehr das Denken als der Körper an sich. Es handelt sich um eine geistige Veränderung, die in Gefängnissen erzielt werden soll. Und zwar vom Ungehorsam zum Gehorsam. Das beschreibt auch Professor Dr. Susanne Karstedt, Soziologin und Kriminologin an der Griffith University in Australien.
Diese Gefängnisse wurden gebaut mit Einzelzellen, damit die Menschen bereuen, Einkehr finden und gebessert werden.
Gebessert werden hinsichtlich der bestehenden Herrschaftsverhältnisse. Es geht also um eine Veränderung der Persönlichkeit, ja des Denkens und schließlich des zukünftigen Verhaltens. Es soll vorhersehbar sein. Das wird gemeinhin unter dem Begriff der sogenannten Resozialisierung verstanden. Resozialisierung beinhaltet, dass sich Personen durch ihr abweichendes Verhalten entsozialisiert hätten. Solche Personen werden dann als asozial oder unsozial gelabelt. In Anstalten wie dem Gefängnis, der Schule oder Heimen werden sie umerzogen und an die gängige Meinung von sozial angepasst, was der gesellschaftliche Tenor dann als sogenannte Resozialisierung bezeichnet. Der Geist der Gefangenen wird verändert, er wird diszipliniert. Deshalb spricht Foucault von der sogenannten Disziplinarmacht, die in Gefängnissen ausgeübt wird.
Eine Macht, die sich auf die Einzelnen richtet und ihr Verhalten bis ins letzte Detail versucht zu regeln, zu reglementieren. Diese Disziplinarmacht unterscheidet sich durch diese Zugriffsweite der Kontrolle, die da letztlich sich auf jeden Handgriff ausweiten kann.
Sie umfasst eine ganze Reihe an Techniken des Zwangs und der Kontrolle. Die Gefangenen werden in Raum und Zeit so angeordnet, dass sie für die Wärter jederzeit einsehbar und analysierbar sind.
Und gleichzeitig sind dies Gefängnisse, wo sozusagen die Wärter überall einsehen können. Das heißt, sie können also eine ganz massive Kontrolle über diese Gefangenen ausüben.
Die Disziplinarmacht wird durch die Unterordnung der Gefangenen von diesen verinnerlicht. Sie findet Ausdruck in der Form eines einsehenden, gehorsamen Gewissens. Oder wie manche es vielleicht nennen würden, einer sogenannten resozialisierten Person. Das Gefängnis wurde spezifisch dafür gebaut, diese Macht durchzusetzen. Die gesamte Architektur zielt darauf ab, die Gefangenen zu kontrollieren und zu isolieren.
Es ist eine abgeschottete Welt.
So eine abgeschottete Welt findet sich auch hinter den Mauern der JVA Roter Ochse in Halle. Dort herrscht ein System aus Kontrolle und Isolation, welches nicht eingesehen werden kann und vor allem nicht eingesehen werden soll. Auch im Denken der Anwohner und Anwohnerinnen scheinen sich die Mauern verfestigt zu haben.
Es wird sicherlich auch Gründe geben, dass diese Haftanstalt belegt ist.
Mit denen verbunden fühle ich mich bestimmt nicht. Und ich kann nur hoffen, dass sie, wenn dann drin sitzen, zu Recht drin sitzen. Wenn das so sein sollte, dann habe ich da auch kein Mitleid.
Wer halt da drin sitzt, das wird einen Grund haben.
Deswegen sollte man sich immer vorher überlegen, was man tut.
Ihrer Freiheit das nächste Mal gut umzugehen wissen.
Vorher überlegen und dann eben hinterher nicht über die Konsequenzen jammern.
Zahlreiche Umstände scheinen zu solchen Haltungen zu führen. Die Solidarität wird systematisch verhindert. Einer der Umstände ist sicherlich die Isolation und die Architektur des Gefängnisses. Schließlich bekommt man einfach nichts vom Leben hinter Schloss und Riegel mit. Die Gefangenen sind für den Rest der Gesellschaft schlichtweg nicht existent. Sie spielen einfach keine Rolle im öffentlichen Leben. Und wie soll man sich jemandem verbunden fühlen, den man gar nicht sieht? Zum anderen spielt aber auch die gesellschaftliche Legitimation von Strafe eine entscheidende Rolle. Im allgemeinen Diskurs werden Straftäter als Verletzer einer gemeinsamen Werteordnung wahrgenommen. Sie haben sich, dieser Ideologie nach, die Teilnahme an der Gesellschaft vorerst verwehrt. Gegen diese Vorstellung und für die Sichtbarkeit von Gefangenen kämpft die Gefangenengewerkschaft. Sie versucht, eine Kommunikation zwischen Gefangenen und Nichtgefangenen herzustellen. Eine Art der Kontaktaufnahme kann beispielsweise ein Briefverkehr sein. Trotz der erschwerenden Umstände ergreifen also mehrere Initiativen und wenige Einzelpersonen die Solidarität mit Gefangenen. Um jedoch die Solidarität mit Gefangenen zu ergreifen, ist es nötig, sich mit ihnen in Beziehung zu setzen. Und dazu muss zuerst der eigene Standpunkt in der Gesellschaft verortet werden. Unter dem Dogma der Produktivität leben ja nicht nur die Gefangenen, sondern alle. Das ist allen gemein. Letztendlich setzt die Disziplinarmacht die Produktivität sowohl im Gefängnis als auch außerhalb durch. Auch außerhalb der Haftanstalt gewinnen, wie Foucault beschreibt, Kontrolle und Überwachung zunehmend an Bedeutung. So wird unsere Lebensführung immer mehr von Kontrolle durchdrungen. Und das unter dem Aspekt der Nutzbarmachung von Potenzialen. Und auch hier gilt, wer nicht produktiv ist, wird unsichtbar gemacht. Wer Erfolg hat, wird sichtbar. Unter dem Gesichtspunkt der Produktivität findet eine ständige Selbstbeurteilung statt. Die Disziplinarmacht wird außerhalb des Gefängnisses vor allem von den Individuen selbst durchgesetzt. Individuen, die diese Kontrolle und Anpassungsleistung nicht selbst an den Tag legen, erfahren diese dann im Gefängnis. Drinnen wie draußen geht es um das gleiche Prinzip, um Zurichtung zur Produktivität. Dabei handelt es sich nicht nur um eine hier und da auftauchende Disziplinarmacht, sondern um eine von dieser Macht durchdrungene Gesellschaft. Mit Foucaults Worten um eine Disziplinargesellschaft. Diese Parallelen zwischen dem eigenen Leben und dem Leben der Gefangenen zu erkennen, ist die Bedingung für Solidarität. Was habe ich mit den Gefangenen gemein? Das könnte man sich fragen, wenn man an dem Gefängnis Roter Ochse in Halle vorbeigeht. Man könnte stehen bleiben und die roten, meterhohen Mauern betrachten, hinter denen die Gefangenen leben. Vielleicht kann man in ein Gesicht hinter den vergitterten Fenstern schauen. Wie es den Menschen hinter den Gittern geht, kann man nur erahnen. Ich erfahre nichts von ihnen, sie nichts von mir. Doch wir leben in der gleichen Gesellschaft und deshalb teilen wir ähnliche Erfahrungen.
Was habe ich mit den Gefangenen gemein? Auch ich erfahre Disziplinierung und Kontrolle, sobald ich dem Anspruch der Produktivität nicht gerecht werde. Disziplinierung vom Arbeitsamt, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Ausbildung, in der Universität. Von jeglichen Behörden, im Kinderheim, im Altenheim, in der Psychiatrie und auch im Krankenhaus. Die Wärter sind Chefs, Vermieter, Ausbilder, Pfleger, Ärzte und Lehrer. Ja, auch ich werde bestraft, wenn ich an den Zäunen rüttel. Im Gegensatz zu den Gefangenen kann ich mich sehr gut selbst disziplinieren. Ich kann mich kontrollieren, anpassen. Ich mache mich konsequent produktiv. Und dafür habe ich ein ganzes Arsenal an Disziplinierungsinstrumenten. Ich motiviere mich selbst, zur Arbeit zu gehen, rede mir ein, das sei meine Berufung. Ich mache mich produktiv für den Arbeitsmarkt. Arbeit macht Spaß, muss es. Den Sportraum benutze ich, um meinen Körper zuzurichten. Die Küche benutze ich, um fettarm und kalorienarm zu kochen, nicht aus Genuss. Schließlich will ich mich produktiv für den Heiratsmarkt machen. Gut aussehen, dann werde ich gesehen. Dann bin ich sichtbar. Schön, jung, erfolgreich. Ich gucke mich durch das Loch in der Zelttür an. Das reicht noch nicht. Du bist zu faul, zu langsam, zu leise, zu dick. Jetzt bestrafe ich mich selbst. Baue die Mauern um mich herum höher. Soziale Isolation. Verabredungen nur noch einmal die Woche. Ansonsten arbeiten. Dann bin ich nicht mehr sichtbar. Muss mir das erst wieder verdienen. Tagesrhythmus einhalten. Erst die Arbeit, dann der Spaß. Oder ich liege im Bett. Dann bin ich unsichtbar. Gehe nicht mehr raus. Habe es mir auch nicht verdient. Ich bin mir selbst ein Gefängnis. Brauche ja gar keins mehr. Auch keine Wärter. Bin Wärterin und Gefangene. Wenn ich das Dogma der Produktivität kritisiere, wenn meine innere Gefangene Hunger hat auf etwas anderes da draußen, wenn sie an den Gittern zerrt, wenn meine innere Wärterin meine innere Gefangene umarmt, dann nehme ich die Strafe im öffentlichen Raum wahr. Dann nehme ich das Gefängnis neben meiner Wohnung wahr. Kenne ja auch mein Inneres. Meine Augen sind geschärft. Dann denke ich an die Menschen hinter den Mauern, weil ich mich ihnen verbunden fühle. Wenn, dann Solidarität.